auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass du da bist, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können an diesem Pfingstsonntag. Wir gedenken Pfingsten. Der Heilige Geist kommt auf die Gläubigen. Wir erinnern uns daran, dass eben das Wunder passiert ist. Und für viele, wir haben das gehört, ist der Heilige Geist irgendwo so etwas Undefinierbares. Ja, irgendwo auch ein bisschen Minderwertiges. Doch das ist falsch. Der Heilige Geist ist Gott. Wir wollen uns heute Morgen einen Textabschnitt anschauen aus dem Epheserbrief. Kapitel 1, die Verse 3 bis 14. In diesem Abschnitt sehen wir die Dreieinigkeit Gottes. Die Lehre der Dreieinigkeit, die Trinitätslehre, wie sie auch genannt wird, ist irgendwie einfach, aber irgendwie hochkomplex. Also ich verstehe das auch nicht bis ins letzte Detail. Aber dieser Abschnitt zeigt uns die drei verschiedenen Personen der Dreieinigkeit. Sie zeigen das Werk der Dreieinigkeit, der Personen bei unserer Lösung. Ich möchte den Abschnitt jeweils dann kurz vorlesen, wo ich gerade bin, und dann gehen wir so den Abschnitt durch. Ich habe diesen Abschnitt aufgeteilt in drei Punkte. Gepriesen sei Gott, er hat unsere Welt. Gepriesen sei der Sohn, er hat uns erlöst. Und gepriesen sei der Heilige Geist, er bringt uns ans Ziel. Gepriesen sei Gott, er hat uns erwählt. Die Verse 3 bis 6. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in dem Himmel gesegnet hat mit allem geistlichen Segen durch Christus. Denn durch ihn hat er unsere Welt vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und makellos seien vor ihm in Liebe. Er hat uns schon seit langem dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden, durch Jesus Christus nach seinem gnädigen Willen, zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade, mit der er uns beschenkt hat in seinem geliebten Sohn. Er hat erwählt. Erwählung, Vorherbestimmung, Prädestination oder ähnlich sind Schlagworte, die etwas auslösen. Sie rufen in uns Fragen hoch. Wo ist da? Wo bleibt da freier Wille? Sie ist uns ein Anstoß. Wie kann dann Gott? Erwählung, Vorherbestimmung, Prädestination. Und es ist nicht Ziel dieser Predigt, dieses zum Kernthema zu machen. Es ist auch unmöglich, innerhalb dieser kurzen Predigt eine vollumfassende Antwort darauf zu geben. Eigentlich ist dieses Thema ein Thema für GBS. Da ist es der richtige Ort. GBS, das ist der Ort, wo wir über solche Themen in den Austausch kommen, ja in Diskussionen kommen, wo wir verschiedene Bibelstellen dazu betrachten, ein Ort, wo wir Fragen beantworten, besprechen miteinander. Die Themen dort sind oft gewählt von den Teilnehmern. GBS ist jeweils keine Vortragsstunde, sondern es soll eine Zeit sein, wo wir gemeinsam in der Bibel lesen und schauen, was die Bibel zu einem bestimmten Thema sagt. Nun, dieses Thema ist angesprochen, erwählt zu sein. Und ich möchte eine kurze Antwort dazu geben. Und wie immer soll das nicht einfach Gesetz von hier vorne sein, sondern lass uns auch im Gespräch darüber sein, wenn du Fragen dazu hast. Und ich möchte eine Antwort dazu geben aufgrund der Aussage in diesem Text und aufgrund des Ziels dieses Textes. Die Aussage im Text ist eigentlich ziemlich klar. Gott hat dich erwählt. Gott hat uns erwählt, wie es in diesem Textabschnitt heißt. Wen hat er erwählt? Er hat die Empfänger des Briefes erwählt. Er hat die Gemeinde in Ephesus erwählt, die Heiligen, die geheiligt sind in Jesus Christus. Das heißt, die Jesusgläubigen und Christusgläubigen sind erwählt. Wenn du glaubst, dann bist du von Gott erwählt. Wozu hat er dich denn erwählt? Er hat dich erwählt, dass du heilig bist, dass du makellos bist vor ihm. Und das ist nur möglich durch Jesus Christus, durch Jesu Blut, das dich reingewaschen hat. Wir sind dazu bestimmt, vom Wortlaut her vorherbestimmt oder seit langer Zeit dazu bestimmt, wie es eben die Zürcher Übersetzung schreibt. Warum sind wir erwählt? Weil es Gottes gnädiger Wille war. Es ist Gottes Gnade, dass du erwählt bist. Und im Text lesen wir noch eine zweite Sache, wozu wir erwählt wurden, um Gottes Kinder zu sein. Eigentlich das griechische Wort hier bedeutet, adoptiert zu sein. Und die Adoption macht deutlich, dass du eigentlich aus einer anderen Familie bist. Wir lesen im Römerbrief, dass wir alle Sünder sind. Dass wir alle unter der Herrschaft der Sünde standen. Und nun wurden wir adoptiert. Adoptiert heißt, du hast nun neue Eltern. Rechtlich ändert sich, zu wem du Papa oder Mama sagst. Vielleicht manchmal nur der Papa, vielleicht manchmal nur die Mutter, manchmal beide. Ein adoptiertes Kind hat nun eine neue Familie, hat nun einen neuen Vater, eine neue Mutter. Und genauso ist es auch bei uns. Wir sind von Gott adoptiert. Das heißt, der Teufel hat sein Anrecht auf dich eingebüßt. Das ist erloschen, weil wir gehören nun zu Gott. Wir sind sein adoptiertes Kind und das beinhaltet auch, dass du berechtigt bist zu erben. In dem Text heißt es, wann wir erwählt wurden, wann wir dazu bestimmt wurden, Gottes Kinder zu sein. Und im Text heißt es, vor der Grundlegung der Welt. Das heißt also, bevor die Welt erschaffen wurde, bevor wir in 1. Mose Kapitel 1 lesen, wie die Welt entstanden ist, hat Gott dich erwählt. Wie genau das vorgegangen ist, das kann ich dir auch nicht sagen. Aber es ist deutlich, dass Jesus Christus ans Kreuz musste, war kein Plan B. Dass der Mensch fallen wird, dass der Mensch dem Teufel folgen wird, war Gott bewusst. Und bevor er dich erschaffen hat, bevor er die Welt erschaffen hat, hat Gott schon einen Plan gemacht, wie er dich retten kann. Vor der Erschaffung der Welt wurdest du bestimmt, Gottes Kind zu sein. Was ist das Ziel dieser Aussage hier in diesem Epheserbrief? Das Ziel von Paulus ist, dass wir Gott anbeten, dass wir ihm verherrlichen. Ja, der Abschnitt beginnt mit dem Vers 3, gepriesen sei Gott. Warum schreibt Paulus? Weil er Gott preisen möchte. Ziel dieses Abschnittes ist nicht, dass wir darüber streiten, dass wir darüber diskutieren und zanken, dass wir uns entzweien, weil wir womöglich nicht 100% gleicher Meinung sind bezüglich Vorherbestimmung. Das Ziel ist, dass uns dieser Text zur Anbetung bringt. Ziel ist, dass wir über Gott staunen, über seine Größe staunen, dass wir über die Allmacht Gottes staunen. ja, nicht nur staunen, sondern dass wir ihn anbeten, weil er allmächtig ist, weil er so groß ist. Ja, dass wir für ihn leben, weil er derjenige ist, der würdig ist, dass wir unser Leben für ihn hingeben. Und diese Wahrheit, die hier steht, ist mutmachend. Ich kenne nicht deine aktuelle Situation. Gefühlt dreht irgendwie die Welt durch. Es wird mehr und mehr zu einer gottlosen Welt. Eine gottlose Welt war es schon immer, seit dem Sündenfall. Und nicht erst seit Corona oder wem du auch immer Schuld gibst. Aber die aktuellen Ängste in unserem Leben beschäftigen uns. Wie können wir den nächsten Winter heizen? Wie bezahlen wir das? Ich habe keine Antwort für dich. Wie geht es weiter mit der Wirtschaftskrise? Ich habe keine Antwort für dich. Wie geht es weiter mit dem Krieg in der Ukraine? Ich habe keine Antwort für dich. Wie geht es weiter in deiner Krankheit, in deiner Not auf der Arbeit, in der Schule, in deiner Not auf dem Arbeitsmarkt? Dieser Text kann uns die Angst nehmen. Ich kann dir keine Antwort geben, wie es weitergeht, aber halte fest an dieser Aussage hier. Denk mal zurück an die Geschichte, an die Weltgeschichte, an all die Katastrophen, die passiert sind, an all die Kriege, die ausgebrochen sind, Naturkatastrophen. Gott hatte alles im Blick und er hatte dich im Blick. Bevor das alles passierte, ja, bevor es die Welt gab, hat er dich erwählt, dass du errettet wirst. Dass du sein Kind bist. Und ich denke, das ist mutmachend in einer solchen schwierigen Situation. Es ist eine Zusage an uns Christen. Es ist eine Zusage an die Kinder, an die Eltern, an deine Freunde, die glauben. Durch Glauben haben wir diese Hoffnung. In diesem Text heißt es, wir sind dazu bestimmt, vorherbestimmt, dass wir geistlichen Segen bekommen werden. Und ich möchte noch dazu was sagen, weil es heute oft falsch verstanden wird, gerade in der Sparte des Wohlstandsevangeliums. Das heißt, Wohlstandsevangelium, wenn du richtig glaubst, dann geht es dir gut. Wenn du richtig glaubst, dann hast du Erfolg auf der Arbeit. Wenn du richtig glaubst, dann kannst du deine Krankheit besiegen. Im Alten Testament, da haben wir die Aussage, haben wir die Zusage Gottes, Gehorsam bringt Segen. Ungehorsam bringt Fluch. Und ich denke, wenn wir in unserem Leben Misserfolge, Krankheiten haben, dann sollen wir uns auch prüfen, ob da etwas nicht stimmt, ob wir Gott ungehorsam sind, ob wir mit einer Sünde brechen sollen und umkehren sollen, ob Gott uns zur Buße bewegen möchte. Aber bereits das Alte Testament lehrt, dass diese Vereinfachung eben falsch ist. In der Weisheitsliteratur Hiob lesen wir davon, dass eben diese Gleichung nicht immer anwendbar ist. Und dieser Text hilft uns, das auch richtig zu verstehen. Durch wen werden wir gesegnet? Durch Jesus Christus. Durch Jesus Christus allein. Und damit wird schon mal deutlich, an wen diese Zusage hier geht. An die Christen. An diejenigen, die reingewaschen sind durch sein Blut. In ihm haben wir allen geistlichen Segen. Und da sehe ich den Unterschied. Der alte Bund, der mosaische Bund, verheißt irdischen Segen aufgrund deines Gehorsames. In Jesus Christus haben wir einen neuen Bund gegründet in seinem Blut. Und es sind geistliche Verheißungen. Geistliche Segen, die er uns zusteht. Das heißt, ein himmlischer Segen, himmlische Verheißung, die gegründet sind in Jesus Christus. Wenn du Erfolg hast, Gesundheit hast, kann das Segen sein aufgrund deines Gehorsames. Wenn du Krankheit erleidest, wenn du keinen Erfolg hast, kann das sein, dass Gott dich zur Umkehr bewegen möchte. Aber uns ist geistlicher Segen verheißen, ewigen Segen, der über den Tod hinausgeht. Das ist unsere Zukunft, das ist unsere Verheißung in diesem Text. Gepriesen sei der Sohn, er hat uns erlöst. Ab Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Verfehlung. So reich ist seine Gnade, mit der er uns überschüttet hat. Alle Weisheit und alle Einsicht ließ er uns zuteil werden, indem er uns das Geheimnis seines Willens kundgetan hat, das darin besteht, in ihm sein Wohlgefallen für alle sichtbar zu machen. So wollte er die Fülle der Zeiten herbeiführen und in Christus alles zusammenfassen, alles im Himmel und alles auf Erden, in ihm. In ihm sind auch wir sein Eigentum geworden, schon seit langem. Dazu bestimmt nach dem Vorsatz dessen, der alles in Werk setzt, nach der Festlegung seines Willen. Dem Lob seiner Herrlichkeit sollten wir dienen, die wir schon lange unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Der Mittelpunkt dieses ganzen Abschnittes, Vers 3 bis Vers 14, ist Jesus Christus. In ihm, durch ihn. 10-mal. Vers 3 endet durch Christus. Vers 4 beginnt durch ihn, gemeint ist Jesus Christus. Vers 5 heißt es im Text durch Jesus Christus. Vers 6 endet in seinem geliebten Sohn. Vers 7 beginnt mit in ihm, gemeint ist Jesus Christus. Vers 9 in ihm, in Jesus Christus. Vers 10 endet in ihm, in Jesus Christus. Vers 11 beginnt in ihm, in Jesus Christus. Vers 13 beginnt wieder in ihm, in Jesus Christus. Und innerhalb des Vers 13 lesen wir nochmals in ihm, in Jesus Christus. Er ist das Zentrum, er ist der Mittelpunkt dieses Textes. Und ich hoffe aus deines Lebens. Die Aussage in diesem Text ist, wer Jesus Christus ehrt, ehrt Gott. Es gibt keine Anbetung des Vaters, ohne Jesus Christus anzubeten. Die Anbetung Jesu Christi soll Mittelpunkt sein deines Lebens. Im ersten Absatz soll der Vater gepriesen werden. Im zweiten Absatz soll der Sohn gepriesen werden. Warum sollen wir ihn ehren? Warum sollen wir ihn loben? Weil in ihm wir den geistlichen Segen haben im Himmel. Weil wir durch ihn erwählt sind. Das heißt, durch ihn sind wir erlöst. Durch ihn sind wir Kinder Gottes geworden. Der Vater beschenkt in seinem geliebten Sohn, durch seinen geliebten Sohn, uns seine Kindschaft. Durch sein Blut haben wir Vergebung unserer Sünden. Sein Werk in uns soll für alle sichtbar werden, wer er ist. Das heißt, in ihm sollen wir nachfolgen, um Zeuge für ihn zu sein. Durch ihn stellt er alles wieder her. Das ist keine Lehre der Allversöhnung, sondern in ihm und in ihm allein ist das Heil. Und die Schöpfung stöhnt danach, dass Jesus Christus wiederkommt und sein Reich aufbauen wird. In ihm wird also alles wiederhergestellt. Durch ihn sind wir Gottes Eigentum geworden. Durch ihn sind wir im Heiligen Geist versiegelt. Der Abschnitt macht deutlich, das Werk Jesu Christi setzt uns in den Stand der Kindschaft, setzt uns in den Stand der Erlösten, setzt uns in den Stand der Erbberechtigten. Und das alles aus Gnade. Das wird deutlich, er hat dich erwählt nach seinem gnädigen Willen. Und sein Werk erlöst uns aus Gnade. Es ist dir geschenkt. Gepriesen sei der Heilige Geist. Er bringt uns ans Ziel. Wir haben eben den Text gehört vom Pfingstwunder. Der Heilige Geist kommt, ausgegossen auf alle Gläubigen. Sehr wahrscheinlich die 120 Gläubigen, die sich versammelt haben in Kapitel 1 von der Apostelgeschichte. Und das wird sichtbar, indem eben wie Flammen auf die Gläubigen herunterkommen. Und es wird hörbar durch das Sprachwunder. Pfingsten ist also der Tag, an dem Gott festgelegt hat, dass eben Gottes Weg sichtbar wird. Gottes Weg mit den Heiden und mit den Juden. Es gibt Erlösung für die Juden und es gibt Erlösung für die Heiden durch Jesus Christus. Darum feiern wir Pfingsten. Wem ist der Heilige Geist gegeben? Den Gläubigen, heißt es im Text. Es gibt zwei Antworten im Text, wer den Heiligen Geist hat. Und beides gibt eine Antwort. Diejenigen, die das Wort der Wahrheit gehören und diejenigen, die glauben. Zur Errettung des Menschen sind also zwei Dinge notwendig. Wir müssen das Evangelium hören. Wir müssen das Wort der Wahrheit hören. Was ist das Evangelium? 2020 hat der Bund FEG eine Verlautbarung veröffentlicht. Auf 68 Seiten wird erklärt, natürlich inklusive Literaturliste, wird erklärt, was das Evangelium ist. 68 Seiten. Persönlich finde ich das ein bisschen schade, dass man das nicht kürzen konnte. Aber es ist verdeutlicht, das Evangelium ist nicht nur einfach ein Satz, sondern das Evangelium beinhaltet verschiedene Facetten. Die komplexe Antwort ist, das Evangelium ist die ganze Bibel, weil das Evangelium alle Facetten deines Lebens betrifft. Für mich eine hilfreiche Hilfe, was das Evangelium ist, ist die Römerstraße. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal davon gehört habt. Anhand des Römerbriefes das Evangelium kurz und einfach erklärt. Römer Kapitel 3, Vers 23. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Die Aussage, alle sind verloren. Römer Kapitel 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das heißt, wenn du nicht umkehrst, bist du verloren. Du wirst sterben. Du wirst getrennt sein von Gott. Und Gottes Gnadengabe ist es, in Jesus Christus ewiges Leben zu schenken. Römer Kapitel 5, Vers 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Du kannst Gott nichts bringen, sondern er liebt dich. Römer Kapitel 10, Vers 9. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Glaube errettet dich. Und Römer Kapitel 5, Vers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist die einfache Zusammenfassung des Evangeliums. Wer das Evangelium gehört hat und daran glaubt, der ist errettet. Darum sind wir hier. Darum sind wir noch hier. Darum bist du noch nicht tot, weil noch andere das Evangelium hören sollen. weil das Evangelium in die ganze Welt hinausgetragen werden soll. Und das mit deinen spezifischen Gaben. Ob es unsere Unterstützung ist im Gebet, finanzielle Unterstützung oder Sachspenden, so wie wir das gehört haben von Job, oder selbst evangelisierst. Ganz einfach in deinem Umfeld, in deiner Familie, deiner Nachbarschaft, das ist dein direktes Missionsfeld. Da sollen wir dienen. Da sollen wir das Evangelium verkünden. Das Evangelium muss verkündet werden, weil sonst die Menschen ewig verloren sind. Es ist der Glaube, der rettet. Herzliche Einladung auch kommenden Sonntag, wenn SRS hier ist. Dagmar Sommer, die ja bei uns in der Gemeinde ist und dort arbeitet, die ausgesandt ist von uns. SRS, die in den bestimmten Bereich Umfeld, nämlich dem Sport, das Evangelium verkünden wollen. Und wenn wir glauben, dann heißt es in diesem Text, dann bist du versiegelt im Heiligen Geist. Das heißt, alle, die glauben, haben den Heiligen Geist. Wenn du dich bekehrst, dann kommt der Heilige Geist auf dich. Es ist keine spezielle zusätzliche Erfahrung, zusätzliche Taufe oder Ähnliches notwendig. Wenn du hörst und glaubst, dann bist du versiegelt im Heiligen Geist. Was bedeutet es denn, versiegelt zu sein? Ein Siegel zeigt einen Besitzanspruch. Das Siegel drückt aus, wer Anspruch auf diesen versiegelten Gegenstand hat. Wir sind versiegelt im Heiligen Geist. Das heißt, niemand sonst hat Anspruch auf dich. Nicht der Teufel, nicht sonstige Mächte, sondern Gott allein hat Anspruch auf dich. Es ist sein Siegel, das auf dir ist. Du bist versiegelt. Und wenn du glaubst, dann ist der Heilige Geist eine Anzahlung des Erbes, das du bekommen wirst. Was bedeutet Anzahlung? Bald ist es Sommerurlaub und einige von euch haben sicherlich Ferien gebucht. Bei einigen Hotels ist es so, dass du so und so viele Tage im Voraus zum Beispiel 25% des Betrages bezahlt haben wirst, haben musst, sonst erlischt die Buchung. Die Anzahlung ist also eine Bestätigung, da kommt noch mehr Geld. Und genauso ist es auch hier. Ist mir in den Sinn gekommen, ich habe den Abschnitt gar nicht vorgelesen. Ich möchte jetzt noch kurz die zwei Verse lesen, damit wir das noch vor Augen haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung vernommen hat. In ihm seid ihr als Glaubende auch versiegelt worden durch den Geist der Verheißung, den Heiligen Geist. Er ist ein erster Anteil unseres Erbes. Er wirkt auf unsere Erlösung hin zum Lob seiner Herrlichkeit. Also wir haben hier in diesem Text gesehen, die Versiegelung im Heiligen Geist, das ist die Erlösung von deinen Sünden. Du bist befreit. Der Teufel hat keinen Anspruch mehr auf dich. Deine Sünden sind dir vergeben. Und der Heilige Geist in dir ist eine Anzahlung auf deine ewige Erlösung, das heißt auf dein himmlisches Erbe. Die Gabe des Heiligen Geistes ist für dich, ist für mich Heilsgewissheit. Er ist die Gewissheit, dass deine Sünden vergeben sind. Dir ist vergeben. Du gehörst ihm, ihm allein. Er ist die Gewissheit, dass du ewiges Leben haben wirst, dass du Kind Gottes sein wirst und dass du sein Erbe antreten wirst oder annehmen wirst. Erlebst du Anfechtung in deinem Leben? Oder Teufel versucht dir einzureden, schon wieder hast du gesündigt bei dieser Sache. Gott kann dich doch nicht mehr lieben. Schau aufs Kreuz, was er getan hat. Kehr um und bekenn, denn er ist treu. du bist versiegelt. Du hast eine Anzahlung für das ewige Leben in dir, der Heilige Geist. Und der Heilige Geist wirkt in uns. Der Heilige Geist wirkt auf unsere Erlösung hin, wie es im Text heißt. Das heißt, der Heilige Geist wirkt in dir die Bekehrung, damit du das Evangelium überhaupt verstehen kannst. Der Heilige Geist wirkt in dir, damit du weiter das Wort verstehen kannst, das Wort Gottes. Und wie dann in den Versen 15 bis 23 weiter ausgeführt wird, ist, dass der Heilige Geist dir hilft, nicht nur zu verstehen, dass der Glaube ein Kopfglaube bleibt, sondern der Heilige Geist hilft dir, das Ganze in die Praxis umzusetzen. Die Gabe des Heiligen Geistes ist also eine essentielle Gabe an den Christen, dass er als Erlöster leben kann. Der ganze Abschnitt hier ist ein Lobpreis auf Gott. Es wird deutlich, gepriesen sei Gott. Und immer wieder kommt der Lobpreis, wird der Lobpreis Gottes deutlich hervorgehoben. Vers 6, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Vers 12, zum Lob seiner Herrlichkeit. Vers 14, zum Lob seiner Herrlichkeit. Gott allein ist würdig, angebetet zu werden. Gepriesen sei der Vater, der dich erwählt hat. Gepriesen sei der Sohn, denn er hat dich erlöst. Gepriesen sei der Heilige Geist, denn er wird dich ans Ziel bringen.